Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am Anfang steht das Wort. Mit gedankenlos dahingetippten Sätzen mag es anfangen, aber damit hat es kein Bewenden. Mehr und mehr fühlen sich Menschen im Netz sicher genug, andere Menschen mit Hass zu überziehen, ihnen Gewalt oder gar Mord anzudrohen. Über den Suizid der österreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier, über ihre persönlichen Beweggründe wollen und können wir an dieser Stelle nicht spekulieren, das verbietet sich. Unstrittig ist aber, dass sie ein gewaltiges Ausmaß an Hass in den vergangenen Pandemiemonaten erlebt hat. Eine ständige, nicht nur digitale Bedrohung ihrer eigenen Sicherheit. Und so steht der Tod einer Frau, die in erster Linie engagiert anderen Menschen helfen wollte, die Öffentlichkeit informieren wollte. Dieser Tod steht nun stellvertretend dafür, was Hass und verbale Gewalt auszurichten Vermögen. Die Journalistin und Autorin Ingrid Brodnik hat ein Buch geschrieben über Hass im Netz und das übrigens schon 2016, als von Corona-Leugnern oder Querdenkern noch gar keine Rede war. Ingrid Brodnik ist jetzt in der Leitung. Schön, dass Sie da sind, Frau Brodnik. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Tag.
Frau Brodnik, wenn jemand gegen das Impfen ist oder gegen damit möglicherweise verbundene Regeln, dann ist das ja sein oder ihr gutes Recht. Ich habe aber Schwierigkeiten, die Dynamik dahinter zu verstehen. Wie wird aus Meinung, aus ablehnender Meinung ein solches Ausmaß an Hass? Wie entsteht das?
Ganz wichtig ist, diese impfskeptische bis impfgegnerische Szene, die ist ein breites Spektrum. Da gibt es Menschen, die lassen sich selbst nicht impfen, die sind skeptisch. Ja, das ist deren Entscheidung. Aber in diesem Spektrum gibt es wirklich einen radikalen Kern, der versucht, die Deutungshoheit über die Debatte zu erlangen. Und da gibt es besonders aggressive User, Userinnen, die mit Belästigung, Beleidigung und Bedrohung reagieren, gegenüber gerade MedizinerInnen, die über die Ernsthaftigkeit des Virus sprechen. Das ist ein bisschen die Idee, ich dränge alles weg, der oder die es noch wagt, über das Virus oder die Sinnhaftigkeit des Impfens zu sprechen. Und das Problem ist, dass in der Szene oft auch toleriert wird, wer sich da aller tummelt, bis hin zu Rechtsextremen, und dass oft verharmlost wird, wie brutal menschenfeindlich gegen Einzelne vorgegangen wird.
Also es geht ja nicht um Diskussion, Debatte, Diskurs, sondern es geht eigentlich nur darum, Debatten abzuwürgen.
Genau, es geht darum, wenn Sie als Mediziner oder Medizinerin über die Gefährlichkeit des Virus weiterhin oder die Sinnhaftigkeit der Impfung sprechen, sind sie ein Symbol. Und in dieser radikalen Anti-Impf-Szene sollen solche Symbole weggedrängt, regelrecht aus dem Fokus vernichtet oder verdrängt werden. Und das ist das Problem. Es ist so eine Pechfrage, wen es trifft. Das ist dann oft so, eine Person ist besonders sichtbar und die hat dann höhere Chancen, dass sie fertig gemacht wird. Und der Frau Kellermeier ist leider genau das passiert. Es gibt ja viele Ärzte, Ärztinnen, die impfen, aber sie ist zum Feindbild in dieser Szene aufgearbeitet worden und die trifft es dann ganz besonders schlimm. Und leider ist es so, dass dann oft auch andere, die impfskeptisch sind, ja, ehrlich gesagt ausblenden, wie schlimm es zum Teil in dieser Szene zugeht.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird heftiger in den sozialen Medien, eine Art Eskalationsspirale und der derzeit massive Abgang von Menschen, die wirklich sagen, ich höre auf mit Twitter, ich ertrage den Hass nicht mehr, ich kann das nicht mehr ertragen, das scheint das irgendwie zu bestätigen. Ist es wirklich so? Ist es auf breiter Basis schlimmer oder enthemmter geworden im Netz?
Es ist auf jeden Fall in der Corona-Phase schlimmer geworden. Ich sage es immer so, der Hass im Netz kommt wellenförmig. Das heißt, immer dann, wenn eine Gesellschaft mit sich nicht eins ist und wenn es auch radikale Gruppen gibt, die besonders aggressiv vorgehen, die eine besonders erhitzte Meinung haben, dann wird es schlimmer. Und bei der Corona-Debatte ist eines besonders, warum sind manche so aggressiv? Auch weil Menschen ja wirklich glauben, die Impfung tötet Menschen. Und in dieser Logik ist es dann oft so, dass die gewaltvolle Sprache, Drohungen, eher als Methode der Selbstverteidigung sehen, so im Sinne von, es muss ja jetzt was passieren, da wird auch kleingeredet, verharmlost, was Gewalt gemacht wird, weil man glaubt, die Impfung ist gefährlich, weil man das als Notwehr sozusagen sieht. Und das ist das Unbehagliche, wenn Menschen Gewalt nicht mehr als Gewalt anerkennen, sondern eigentlich sagen, naja, dann passiert das halt. Und auch eben weggeschaut wird, dass es zum Teil Rechtsextreme sind, die bewusst diese Aggression dort führen.
Was aber diese Enthemmung angeht, ich habe manchmal das Gefühl, Hass ist ein bisschen wie ein Rauschmittel und je mehr man davon zu sich nimmt, je mehr man sozusagen abends trinkt, umso mehr ist man enthemmt, umso mehr lässt man sich gehen, umso mehr traut man sich auch. Ist das so?
Ja, ich würde es vielleicht so formulieren, in diesen Communities ist das ja auch extrem bestätigend, weil wenn Sie eine extrem aggressive Meinung posten, dann werden Sie womöglich mehr Likes bekommen, als wenn Sie sagen, naja, die eine Seite ist vielleicht so, aber die andere Seite, also je nuancierter Sie sind, desto schlechter funktioniert das häufig. Wenn Sie aber ganz hart mit einer kräftigen, auch argen Meinung hineingehen, werden sie in diesen Communities oft mehr Beifall bekommen. Und das Problem ist auch, dass wir sehen, dass zum Beispiel wütend machende Postings oft mehr Likes und Kommentare bekommen als andere Formen von Meldungen. Das heißt, sie werden oft belohnt, wenn sie nicht nuanciert oder gar empathievoll auftreten, sondern wenn sie in einer wutentbrannten Community eigentlich noch Öl ins Feuer gießen. Und man darf auch eines nicht unterschätzen, ich glaube, für manche Menschen ist es auch ein Zeitvertreib. Also im Sinne von, wenn sie in diese Szene hineintriften, dann kriegen sie Bestätigung, dort können sie sich mit Gleichdenkenden austauschen und das fühlt sich ja gut an, wenn sich die Szene gegenseitig dauernd ausrichtet, wie recht man hat. Und das tut diese Szene.
Es ist ja fast immer so, es gibt eine Tendenz in der Politik und übrigens auch in vielen Medien, dass man bestimmten Gruppen viel Gehör, Verständnis, Aufmerksamkeit widmet. Und das klingt ja erstmal auch plausibel. Man will ja alle mitnehmen, man will Sorgen ernst nehmen. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahre, nicht nur bei Corona, die zeigt doch, auf die zugehen, die Hass verbreiten, das führt ja eben nicht zu gegenseitigem Verstehen, sondern eher zum Gegenteil, dass man sich eher noch ermutigt fühlt, weiter Hass zu verbreiten. Und trotzdem machen Medien, macht die Politik es immer wieder. Wie kann das sein?
Nein, ich glaube, die eine Schwierigkeit, es stimmt ja eines, dass diese impfskeptische Szene divers ist. Also gibt es Leute, die sind einfach nicht geimpft. Das ist zwar medizinisch ein Problem, aber das ist noch einfach harmlos, jetzt aus politischer Sicht. Was aber das Problem ist, dass eine Rhetorik politisch oft stattfindet, wo man sagt, wir müssen die Gräben zuschütten, wir müssen aufeinander zugehen. Und das ist richtig, aber ich muss bei dieser Rhetorik dann auch anmerken, wo die Grenze ist. Und die Grenze ist dort, wo zum Beispiel über den Tod einer Frau gelacht wird oder gesagt wird, dass das regelrecht gut ist, wenn jemand stirbt. Das heißt, ich glaube, diese Differenzierung muss trotzdem stattfinden, dass ich sage, die nur verunsichert sind oder die vielleicht einfach auf Falschmeldungen auch hineingefallen sind, mit denen reden wir natürlich und da strecken wir die Hand aus. Aber diejenigen, die sich dann bemüßigt fühlen, eine Drohnachricht zu schreiben, jemand mit dem Tod zu drohen, das geht nicht mehr. Das ist verboten und das verfolgen wir auch. Und ich glaube, dass manchmal in diesem Versuch, wieder aufeinander zuzugehen, auch manches unter den Teppich gekehrt wird, nämlich wer alle in dieser Szene unterwegs ist. Und dann ist die Gefahr, dass sich Betroffene umso mehr alleine gelassen fühlen. Weil die hören dann diese versöhnliche Rhetorik, kriegen aber gleichzeitig Hassnachrichten und fühlen sich womöglich zu wenig unterstützt. Und wir müssen diese Differenzierung schaffen, dass wir sehr wohl auf Leute zugehen, auch wenn sie es anders sehen. Aber dort, wo jemand sogar Strafbares postet, dort können wir nicht versöhnlich sein.
Neben dem, was Menschen erleben müssen im Netz an Hass, dieser Fall Lisa Maria Kellermeier zeigt ja auch, eigentlich Behörden nehmen das Problem nicht nur nicht so richtig ernst, mehr noch, den Menschen, die Hass ausgesetzt sind, denen werden ja regelmäßig dann auch selbst niedere Motive unterstellt, Eitelkeit, Geltungssucht und so weiter. Wie kann es sein, dass da so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr auch von behördlicher Seite stattfindet?
Genau, das ist ehrlich gesagt ein Worst-Case-Szenario, was auch in diesem Fall passiert ist. Diese Medizinerin hat die schlimmen, furchtbaren Drohungen, die sie erhält, öffentlich gemacht, hat das thematisiert und ihr wurde dann sinngemäß ausgerichtet, öffentlich sogar, seitens der Polizei, sie würde sich in die Öffentlichkeit drängen. Und das ist genau das falsche Signal, weil wir brauchen Betroffene, die es wagen, das anzusprechen, um gesellschaftlich Verständnis zu schaffen, wie schlimm es für Betroffene ist. Und wenn dann aber sogar die Polizei so reagiert, dann ist die Gefahr, dass auch andere in Zukunft sich nicht mehr äußern wollen. Und da ist, ich glaube, zwei Dinge passieren generell häufig nicht gut genug. Erstens, schlimmstenfalls gibt es so ein bisschen ein Herabspielen solcher Drohungen, so im Sinne von, das muss man halt aushalten. Aber Moment, warum muss irgendjemand etwas aushalten, was strafbar ist? Wenn Ihr Auto gestohlen wird, sagt die Polizei hoffentlich auch nicht, ja, das müssen Sie halt aushalten oder reden Sie bitte nicht so viel darüber. Da gibt es schon eine besondere Lockerheit gegenüber Hassrede im Internet, die manchmal zu beobachten ist. Und das Zweite ist, dass dann aber auch die Verfolgung stattfinden muss. Und auch in diesem Fall war es so, dass Teile des Verfahrens, dass Ermittlungen sehr rasch dann versandeten, beendet wurden oder gesagt wurde, kann man jetzt nichts machen. Und das ist ein wiederkehrendes Phänomen, übrigens auch in Deutschland, dass Betroffene in manchen Fällen sich fragen, warum ist mein Fall so rasch eingestellt worden? Und da müssen wir dran arbeiten, dass eben quer durch die Bank alle Staatsanwaltschaften das ernst nehmen, weil derzeit ist es so ein bisschen ein Lotteriespiel. Sie können Glück haben und sie landen bei einem Staatsanwalt, einer Staatsanwältin, die das sehr ernst verfolgt und weit versucht, zum Beispiel den Täter, die Täterin ausfindig zu machen. Und manchmal gibt es aber Fälle, da wird überraschend früh das Verfahren eingestellt. Und Das ist fatal, wenn Sie das Gefühl haben, es ist eine Glücksfrage, ob Ihr Fall hart oder nicht hart verfolgt wird. Da könnte man einerseits generell die Justiz insgesamt sensibilisieren. Da gibt es ja auch schon jene, die das ernst verfolgen, aber es braucht mehr. Oder man kann, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es eigene spezialisierte Staatsanwaltschaften starten gegen Hass im Netz, weil man dann dort Profis hat, die technisch Bescheid wissen, aber auch die Thematik ernst nehmen. Wichtig ist, wir brauchen nicht nur Gesetze, die Dinge verbieten, wir brauchen dann eine Justiz, die das dementsprechend hart auch verfolgt.
Hass im Netz, darüber habe ich gesprochen vor dieser Sendung mit der österreichischen Journalistin und Buchautorin Ingrid Brodnik. Sollten Sie das Gefühl haben, an einer psychischen Erkrankung zu leiden, haben Sie Suizidgedanken, dann kann man nicht oft genug sagen, es gibt Hilfsangebote und man sollte niemals zögern, die auch anzunehmen. Stellvertretend unter vielen Angeboten nenne ich mal die Telefonseelsorge, die erreichen Sie gebührenfrei unter 0800 111 0111 oder telefonseelsorge.de. Das Ganze natürlich 24 Stunden am Tag.